Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zum Humanistischen Magazin. Jetzt ist es also tatsächlich schon mehr als ein ganzes Jahr. Im Januar 2020 wurde der erste Corona-Fall in Deutschland registriert und es scheint, als sei heute fast nichts mehr wie zuvor. Die Pandemie verändert die Art, wie wir zur Schule gehen und wie wir lernen. Sie verändert auch die Art, wie wir uns treffen und wie wir arbeiten. Kindertagesstätten haben sich notgedrungen digitalisiert und auch Jugendarbeit funktioniert heute anders als vor dem Ausbruch der Pandemie. Mit jungen HumanistInnen haben wir darüber gesprochen, wie sie sich in diesen besonderen Zeiten organisieren. Zunächst aber zu einem anderen Thema und einem anderen Jahrestag. Am 26. Februar 2020 erklärte das Bundesverfassungsgericht das gesetzliche Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe für verfassungswidrig. Viele begrüßten damals diese Entscheidung, auch die Humanistische Vereinigung. In den Augen seiner Kritikerinnen und Kritiker hielt der Strafgesetzbuch § 217 schwerkranke und leidende Menschen selbst dann am Leben, wenn sie gar nicht mehr leben wollten. Sie sahen einen Einschnitt in Selbstbestimmung und Autonomie, die doch auch am Lebensende zu gelten haben. Doch so erfreulich die Gerichtsentscheidung in den Augen vieler damals war, zum Besseren gewendet hat sich die Situation Sterbewilliger seitdem nicht. Das jedenfalls sagt Michael Bauer. Er ist Berater für Medizinethik, Vorstand der Humanistischen Vereinigung und jetzt bei uns im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Bauer, vor einem Jahr erklärte das Bundesverfassungsgericht das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe für verfassungswidrig. Was hat sich seitdem getan?
Nun ja, also zum einen hat es, nachdem das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz kassiert hat, natürlich eine gewisse Erleichterung gegeben. Aber was seitdem grundsätzlich fehlt, ist tatsächlich die Regelung, auf deren Grundlage auch Suizide, sofern sie denn frei verantwortlich sind, in einem gesetzlich klaren und auch verantwortlichen Rahmen durchgeführt werden können.
Warum braucht es diese gesetzliche Neuregelung? Was fehlte bisher?
Was fehlt, ist ein verfassungskonformes Gesetz. Diese Rechtssicherheit hat auch etwas mit der Würde des Menschen zu tun, auch mit dem, was das Verfassungsgericht ja völlig zu Recht betont hat, nämlich die Autonomie über das eigene Leben, auch über das Ende des eigenen Lebens. Auch dazu gehört in Rechtssicherheit natürlich, diese Dinge tun zu können. Es geht ja auch um Suizidprävention. Auch das ist ja ein Interesse, das der Staat hat. Der Staat hat auch die Aufgabe des Schutzes des Lebens. Und hier eine Balance zu finden, das muss stattfinden in einem Gesetz, das die Würde des Individuums respektiert und seine Wünsche in der richtigen Form, nämlich juristisch auch richtig, ethisch in der entsprechenden Reflexion ermöglicht.
Nun hat die Humanistische Vereinigung schon kurz nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem der assistierte Suizid geregelt werden könnte. Würden Sie Suizidhilfe erlauben?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja ganz unstrittig. Es ist geradezu albern, die Beihilfe zu etwas wie zum Suizid kriminalisieren zu wollen, das selbst ja gar nicht kriminalisiert ist. Das ist ja albern. Also die Beihilfe ist strafbar, die Tat selbst nicht. Die Frage, um die es aus unserer Sicht vor allem geht, ist gar nicht so sehr die Ermöglichung, sondern die Beratung vorzuschalten. Also der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Sache ist die Freiverantwortlichkeit. Die individuelle Entscheidung, die autonome Entscheidung muss möglich sein und sie muss freiverantwortlich sein. Aber man kann Menschen natürlich auch dabei helfen, diese Freiverantwortlichkeit zu erhalten und auch nochmal einen Rat einzuholen. Das ist, glaube ich, auch nicht zu viel verlangt. Es geht ja um die Freigabe eines tödlichen Medikaments. Und ich würde schon sagen, dass es eben aufgrund der Aufgabe des Staates, auch Leben zu schützen, nicht einfach so herausgegeben werden kann, sondern schon an Voraussetzungen geknüpft sein sollte.
Wie genau sieht denn so ein verpflichtendes Beratungsgespräch aus? Und wer darf das durchführen?
Nach unserer Auffassung sollte das von einem entsprechend ausgebildeten Team sein, in einer staatlich kontrollierten und auch staatlich genehmigten Beratungsinstitution. Das können Psychologinnen und Psychologen sein, das können auch Sozialpädagogen sein. es geht ja nicht um eine medizinische Beratung, sondern es geht eher um eine psychologische und um eine soziale Beratung. Deswegen halten wir die Lösung, die es ja auch als Vorschlag gibt, dass die Ärztinnen und Ärzte das dann gleich mitmachen, sozusagen, für nicht sehr zielführend. Es geht um eine andere Kompetenz als die medizinische. Mediziner können viel, aber sie können nicht alles. Und ich glaube, dass diese Beratungsfragen auch in anderen Professionen sehr, sehr gut aufgehoben sind.
Viele Menschen haben ja, wenn es um Suizidhilfe oder assistierten Suizid geht, auch Angst davor, dass hier Missbrauch betrieben werden könnte oder Angehörige unter Druck gesetzt werden könnten, solche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie ist in Ihrem Gesetzentwurf dem vorgebeugt worden?
Die Frage des Missbrauchs ist natürlich eine, die sehr oft ins Feld geführt wird, allerdings in der Regel mit einer prohibitiven Tendenz. Also wenn man sowas einfügt in die Debatte, dann will man irgendwie erreichen, dass das nicht stattfinden darf. Man muss aber sicherlich zugeben, dass es möglich ist. Also ist es sinnvoll, eine entsprechende Vorkehrung zu treffen, und das ist eben die Beratungsinstanz, die, glaube ich, mit der entsprechenden professionellen Ausbildung sehr wohl in der Lage ist, und zwar relativ schnell, ob da irgendwas nicht stimmt. Dass es möglicherweise gar keine frei verantwortliche Entscheidung ist, sondern dass da andere Personen vielleicht im Hintergrund stehen, dass jemand gedrängt wird. Das merkt man ja. Dem Missbrauch, der als Möglichkeit sehr wohl besteht, kriegt man aber, denke ich, so recht gut in den Griff. Und hundertprozentige Sicherheit wird man nie haben. Das wird im Leben nicht gehen. Dann ist es eine Abwägungsfrage, ob man wegen möglicher Fehlentwicklungen bei Einzelfällen nun die Rechte von ganz, ganz vielen Menschen beschneidet oder ob man halt versucht, im Rahmen des sinnvoll Möglichen vorzubeugen.
Was meinen Sie? Wird es noch in diesem Jahr eine gesetzliche Neuregelung zum assistierten Suizid geben? Und wenn ja, wie sieht die wohl aus?
Also es sieht zurzeit so aus, als ob das tatsächlich zumindest im Bundestag diskutiert werden wird, noch in der laufenden Legislatur. Es gibt ja noch zwei weitere Vorschläge aus dem Parlament. Einen, der von einer Gruppe von Grünen getragen wird, mit der Spitze Renate Künast. Und es gibt einen sehr liberalen Gesetzentwurf von einer interfraktionellen Gruppe, der nach unserer Auffassung schon eine sehr, sehr gute Grundlage darstellt, aber bei dem es auch noch einige Ecken und Kanten gibt. Und was es nicht geben sollte, ist ein Schnellschuss, der dazu führt, dass er entweder wieder vom Verfassungsgericht kassiert wird oder dass er eine schlechte Lösung präsentiert, die man jetzt halt so hingeschustert hat. Also man muss sich schon die Zeit nehmen, die es braucht. Und ob das jetzt während Corona und während des beginnenden Wahlkampfes so passieren wird, das kann ich schlecht sagen. Zurzeit schaut so aus, als ob der Bundestag, wie gesagt, es noch versuchen wird.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Bei uns im Studio war Michael Bauer, Vorstand der Humanistischen Vereinigung. Den Gesetzentwurf zum assistierten Suizid, von dem Herr Bauer eben sprach, finden Sie online unter www.humanistische-vereinigung.de. Wir kommen damit zu unseren Kurzmeldungen.
Oldenburg. Die Humanistische Vereinigung hat zu Jahresbeginn den Seafarers Social Service Oldenburg, kurz SSSO, ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei um die erste und bislang einzige soziale Betreuungsstelle für Seeleute am Hafen Oldenburg. Zudem ist der SSSO auch die erste humanistische Einrichtung dieser Art in Europa. Der Seafarers Social Service Oldenburg wird Seeleuten dabei helfen, sich in Oldenburg zurechtzufinden. Er wird seelsorgerische Dienste anbieten, Arztbesuche arrangieren und praktische Unterstützung bei Einkäufen oder Amtsgängen anbieten. In den ehemaligen Räumen einer Bank wird derzeit außerdem ein Treffpunkt eingerichtet. Berlin. Anlässlich der Bundestagswahlen im Herbst hat die Humanistische Vereinigung Forderungen für eine gerechte, weltanschaulich neutrale Politik in Deutschland formuliert. In ihrem 10-Punkte-Papier heißt es, es seien in den zurückliegenden Jahrzehnten Strukturen gewachsen, die Kirchen und religiöse Einrichtungen bevorzugen. Zeitgemäß sei das nicht, denn Deutschland präsentiere sich vielfältiger und weniger religiös als je zuvor. Diese Vielfalt gilt es nach Ansicht der HV besser sichtbar zu machen. Religiöse wie nicht religiöse Institutionen sollten gleichwertig und gerecht gefördert werden. Auf exklusive christliche Symbolik in öffentlichen Gebäuden sei zu verzichten. Im Sinne des Gleichheitsprinzips seien humanistische Studierende ebenso zu unterstützen wie ihre religiösen Kommilitoninnen Und in der Asylpolitik sei auf die besonderen Bedürfnisse nicht religiöser Schutzsuchender mehr zu achten. Das vollständige 10-Punkte-Papier kann nachgelesen werden unter www.humanistische-vereinigung.de.
Die Corona-Pandemie hält uns seit nunmehr über einem Jahr in ihrem festen Griff. Wir befinden uns in einem Ausnahmezustand und dieser Ausnahmezustand verlangt nach kreativen Lösungen in fast allen gesellschaftlichen Bereichen. Bei der Humanistischen Vereinigung etwa musste sich auch die Jugendarbeit völlig neu erfinden.
Wir treffen Anita Häfner in der Hauptgeschäftsstelle der Humanistischen Vereinigung. Häfner ist Sozialpädagogin und seit über 10 Jahren als Jugendreferentin bei der HV tätig. Sie organisiert Ferienprogramme für Kinder und steht den jungen HumanistInnen als Ansprechpartnerin zur Seite. Außerdem plant Häfner mit ihren Kolleginnen die jährliche Jugendfeier. Die Jugendfeier ist die humanistische Alternative zu Firmung und Kommunion. Ein Fest, mit dem Jugendliche ihren symbolischen Eintritt ins Erwachsenenalter feiern. Diese Feier findet normalerweise vor ausverkauften Hallen statt. Das aber
war dann nicht möglich. Wir haben kurzfristig umplanen müssen und haben letztes Jahr die erste virtuelle Jugendfeier durchgeführt.
Als sich immer deutlicher abzeichnete, dass aus der Präsenzveranstaltung mit mehreren hundert Gästen nichts werden würde, zogen Häfner und ihre Kolleginnen die Feier kurzerhand um. Raus aus der Fürther Stadthalle, hinein in einen virtuellen Meetingraum. Und das klappte dann mit über 140 Gästen bemerkenswert gut. So gut,
dass wir gemerkt haben, okay, also wir sind dieser Aufgabe gewachsen, virtuelle Angebote zu machen. Auch von den Jugendlichen und den Familien haben wir sehr positive Rückmeldungen erhalten und haben dann entschieden, gleich 3 Wochen später den ersten virtuellen Infoabend für die neue Gruppe 2021 durchzuführen.
Ermutigt von diesem ersten Erfolg und dem Zuspruch der Familien wurde das digitale Jugendangebot der Humanistischen Vereinigung seitdem kontinuierlich ausgebaut. Denn natürlich war es auf dem Höhepunkt der zweiten Welle nicht möglich, gemeinsame Ausflüge zu unternehmen oder Partys zu feiern. Ebenso natürlich verlief der Neustart im Digitalen, der dann erfolgte. Nicht ganz reibungsfrei, allem guten Willen zum Trotz. Inzwischen aber kommt man mit der Technik sehr gut zurecht, sagt Mira Illy, die Vorsitzende der jungen HumanistInnen.
Inzwischen ist es so, dass wir uns jetzt eigentlich monatlich treffen, online hier als Juhus und circa alle 2 Wochen mit der Jugendfeier. Das ist sogar eine höhere Frequenz, als wir in Präsenz hatten, weil man online einfach schneller und unkomplizierter letztendlich zusammenkommen kann.
Mittlerweile kann das Jugendbüro der Humanistischen Vereinigung einen Großteil seiner Veranstaltungen auch digital abbilden. Nicht immer hat dieser virtuelle Ersatz den Reiz seines Originals. Tatsächlich über das Nürnberger Reichsparteitagsgelände zu gehen, die Gebäude und ihre Dimensionen mit eigenen Augen zu sehen, das ist doch allemal eindrücklicher, als sich durch Videos im Internet zu klicken. Und dennoch.
Ich bin selber ganz begeistert, wie viel tolles Videomaterial es gibt im Bildungsprogramm, was wir einfach nutzen können.
Dazu organisieren die jungen HumanistInnen Workshops, Kurse, politische Vorträge und, darauf hatten sie besonders gedrängt, viele Spiele. Aus der Not geboren wurde so ein schöner Mix aus Spaß und Bildung. Einerseits anspruchsvoll genug, um die Jugendlichen jedes Mal auch ein bisschen schlauer zu machen, andererseits so unterhaltsam, dass sie an den Bildschirmen nicht abschalten. Den Beteiligten jedenfalls, sagt Anita Häfner, gefällt's.
Ja, es kam gut an.
Vieles anders und manches sogar besser als zuvor. Bei der Humanistischen Vereinigung hat sich infolge der Corona-Krise auch die Jugendarbeit neu erfinden müssen. Wer nun einen genaueren Einblick in die digitale humanistische Jugendarbeit bekommen möchte, gewinnt diesen am besten im Internet. Unter jugendfeier-bayern.de informiert das Jugendbüro der Humanistischen Vereinigung immer über die aktuellen Events. Wir gehen damit schon auf das Ende unserer Sendung zu. Wie immer können Sie diese und viele ältere Folgen des Humanistischen Magazins auch online nachhören, auf der Seite der Humanistischen Vereinigung und unter humanistisch.net. Das nächste Humanistische Magazin hören Sie am 18. Juli um 6:45 Uhr, natürlich hier auf Bayern 2.